Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlova mit den aktuellen Nachrichten. Die vorbereitete Regierungsreform der öffentlichen Finanzen, die verschiedenartige Kürzungen vorsieht, hat einen großen Rückschlag erlitten. Das Abgeordnetenhaus hat heute eine Gesetzesvorlage verabschiedet, die eine Anhebung der Gehälter von Polizisten, Feuerwehrleuten, Zöllnern und Gefängnissicherheitskräften um ca. ein Drittel ermöglichen wird. Die Regierung muss dafür im Haushalt für das Jahr 2005 weitere 6,5 Milliarden Kronen finden. Das tschechische Außenministerium ist von der Idee, einige Sudetendeutsche aus dem deutsch-tschechischen Zukunftsfonds zu entschädigen, nicht sehr begeistert. Das Außenministerium erinnert in seiner heutigen Erklärung für die Nachrichtenagentur CTK daran, dass durch Aufstellung von verschiedenen Forderungen in den deutsch-tschechischen Beziehungen in der Vergangenheit Hürden entstanden sind, die Versöhnung und Vergangenheitsbewältigung gebremst haben. Das Außenministerium reagiert damit auf Informationen der Süddeutschen Zeitung, laut der Bundesaußenminister Joschka Fischer sich auf die Seite des bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber gestellt habe. Die Bundesregierung unterstütze Stoibers Forderungen an Prag nach Entschädigungszahlungen für besonders schwer geschädigte Sudetendeutsche, berichtete die Zeitung unter Berufung auf einen entsprechenden Brief von Fischer an Stoiber. Der tschechische Staatspräsident Václav Klaus hat am Dienstagabend die Prager Tagung des Internationalen Olympischen Komitees offiziell eröffnet. Klaus stellte in seiner Öffnungsrede unter anderem fest, Tschechien sei zwar kein großes Land, aber seine Bewohner seien passionierte Sportfans. Am Mittwoch werden die Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees darüber entscheiden, wo die Olympischen Winterspiele 2010 stattfinden werden. Unter den Kandidaten sind Salzburg, Vancouver und das südkoreanische Pyeongchang. Die tschechischen Krönungsinsignien werden ab morgen bis zum 13. Juli auf der Prager Burg ausgestellt. Heute wurden die Krönungsinsignien von den 7 Besitzern der 7 Schlüssel zur Krönungskammer feierlich abgeholt. Nach 5 Jahren haben die Interessierten damit erneut die Chance, diese im alten Königspalais zu besichtigen. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung führt sie jetzt Gerald Schubert.
Tagesecho.
Vielen Dank ins Nachrichtenstudio. Im deutschsprachigen Programm von Radio Prag geht es also jetzt weiter mit dem Tagesecho und da haben wir für Sie unter anderem folgende Themen vorbereitet. Sportinteressierte aus aller Welt blicken dieser Tage nach Prag, denn in der tschechischen Hauptstadt tagt das Internationale Olympische Komitee. Im Mittelpunkt die Wahl des Austragungsortes der Winterolympiade 2010. Vertreter der Weltbank, der Europäischen Union und des Instituts für offene Gesellschaft haben am Montag und Dienstag in Budapest eine Konferenz abgehalten, bei der es um die Situation der Roma in Osteuropa ging. Und auch die Internetredaktion von Radio Prag widmet sich der Roma-Minderheit in Tschechien und hat gerade die Website zu diesem Thema neu gestaltet. Das und mehr also im nun folgenden Tagesecho. Im Anschluss daran geht es dann weiter mit unserem Wirtschaftsmagazin, wo wir uns mit den Auswirkungen des EU-Beitritts auf die tschechischen Winzer beschäftigen. Also bleiben Sie dran. Bereits zum dritten Mal ist die tschechische Hauptstadt in diesen Tagen Gastgeber der Tagung des Internationalen Olympischen Komitees. Mehr über die feierliche Eröffnung der Tagung hören Sie von Martina Schneibergova.
Im Prager Repräsentationshaus begrüßte der tschechische Staatspräsident Václav Klaus die Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees und eröffnete offiziell dessen 115. Tagung.
It's really a great pleasure, great honor for me and for all of us to have you here in Prague.
Es freut mich, dass Sie nach Prag gekommen sind, um hier diese Tagung abzuhalten. Ich hoffe, dass diese produktiv und erfolgreich sein wird und dass Sie wichtige Entscheidungen über die Zukunft der Olympischen Spiele treffen werden.
Der Präsident erinnerte unter anderem daran, dass die Tschechische Republik kein großes Land ist, dass ihre Bewohner jedoch passionierte Sportfans sind. Václav Klaus wies auch auf seine eigene Beziehung zum Sport hin. Er betonte, er habe sein ganzes Leben lang Sport getrieben und Basketball auf internationaler Ebene gespielt. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Jacques Roque, hob Prag als eine berühmte Kulturstadt hervor, als eine Stadt bekannter Maler, Dichter und Komponisten. Prag hat jedoch auch sportliche Traditionen, meinte er.
This is also the city of Vera Šaslavská, of Emil Zátopek.
Es ist auch die Stadt von Vera Šaslavská und Emil Zátopek und vieler anderer olympischer Champions. Wir freuen uns darüber, hier zu sein, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Prag kann auch auf eine olympische Geschichte zurückblicken. Als Pierre de Coubertin 1894 die Olympischen Spiele ins Leben rief, versammelte er 12 Kollegen um sich herum, eine Art 12 Apostel. Unter ihnen war auch Jiří Gut-Jarkovský, der zu Coubertins engen Freunden gehörte.
Im Zusammenhang mit der jetzigen IOC-Tagung in der tschechischen Hauptstadt wurde auch darüber spekuliert, dass im Rahmen der Verhandlungen Prags Kandidatur für die Olympischen Sommerspiele 2016 bekannt gegeben werden könnte. Nach Meinung des Präsidenten des tschechischen Olympischen Komitees, Milan Jirásek, könnte die Tagung zur Förderung der Kandidatur beitragen.
Ja, ich fühle schon, dass sich Prag in den olympischen Kreisen großer Sympathien erfreut. Es wäre jedoch viel Arbeit notwendig. In der ersten ungefähr 4 Jahre lang dauernden Phase müsste das Projekt vorbereitet werden. Danach könnte sich Prag offiziell bewerben. 2009 wird man über den Gastgeber der Spiele 2016 entscheiden. Über den aktuellen Stand des Auswahlverfahrens zur Frage, wer organisiert die Olympischen Winterspiele 2010, informieren wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja laufend in unseren Nachrichten am Beginn jeder Sendung. Lothar Martin hat aber uns bereits während der Schlusspräsentationen der 3 Kandidaten folgenden Stimmungsbericht übermittelt.
Auf der 115. Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees, die dieser Tag im Hilton Hotel zu Prag stattfindet, fällt am heutigen Mittwoch die wichtigste Entscheidung dieser Session, die Vergabe der Olympischen Winterspiele 2010. Als Ausrichter der Spiele haben sich das kanadische Vancouver, das österreichische Salzburg und das südkoreanische Pyeongchang beworben. In dieser Reihenfolge haben die genannten Städte am Mittwoch ihre abschließende einstündige Präsentation vorgetragen, von der sie sich erhofften, die noch unentschlossenen der 113 stimmberechtigten IOC-Mitglieder kurz vor der Wahl noch auf ihre Seite ziehen zu können. Bereits die erste Präsentation des Tages, die von Vancouver, zeigte auf, unter welch großer Anspannung die 3 Bewerberstädte kurz vor dem Wahlvorgang standen. Man gratulierte sich gegenseitig zu einer gelungenen Präsentation, musste aber gleichzeitig darauf verweisen, wie die kanadische Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Catherine Lemedon es formulierte, dass man es nun nicht mehr selbst in der Hand habe, die Entscheidung zu beeinflussen. Auch Salzburg mit dem österreichischen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und dem alpinen Skiarzt Hermann Mayer an der Spitze strahlte nach seiner Präsentation gedämpften Optimismus aus. Mayer sagte, dass es früher sein Traum gewesen sei, Olympiasieger zu werden, und nun wäre es für ihn ein Traum, wenn seine Heimatstadt Salzburg 2010 die Winterspiele ausrichten dürfte. Ob sich sein Traum oder der eines anderen Bewerbers erfüllen sollte, dies sollte sich schon am späten Mittwochnachmittag zeigen. Lothar Martin aus dem Prager Hilton Hotel.
Auf einer 2-tägigen Konferenz in Budapest berieten am Montag und Dienstag Vertreter der Weltbank, der Europäischen Union und des Instituts für eine offene Gesellschaft von George Soros über die sozialen Probleme der Roma in Osteuropa. Auch Regierungsvertreter verschiedener osteuropäischer Länder waren unter den Teilnehmern. Die Tschechische Republik wurde von Vizepremier Petr Mareš vertreten. Silja Schultheis berichtet.
Die Situation der Roma, der größten und ärmsten nationalen Minderheit in Europa, sei eine der wichtigsten Aufgaben, die auch im neuen Europa zu bewältigen seien, betonte Ungarns Ministerpräsident Peter Medieschi zum Auftakt der Konferenz. Mehrere Nationen müssten hierbei zusammenarbeiten, um die Schuld der Gesellschaft gegenüber dieser Volksgruppe abzutragen. Wo im Falle der tschechischen Roma am dringendsten Handlungsbedarf bestehe, erläuterte Vizepremier Peter Mareš, Vorsitzender des Rates für nationale Minderheiten in der Tschechischen Republik.
Die wichtigsten Bereiche sind die Wohnsituation, die Bildung und die Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten. Auf diese 3 Bereiche sollte sich der größte Teil der Projekte konzentrieren. Ansonsten liegt es an den einzelnen Staaten und an den einzelnen Nichtregierungsorganisationen und natürlich auch an den jeweiligen Regierungen, welche Projekte zustande kommen.
A pochopitelně také na jednotlivých vládách, s jakými projekty přijdou.
Die Jahre 2005 bis 2015, darauf einigten sich die Konferenzteilnehmer, sollen als Jahrzehnt der Roma gelten. Konkretes Ergebnis ist die Ankündigung der Weltbank, einen neu zu schaffenden internationalen Fonds zur Förderung der Ausbildung von Roma in Osteuropa zu unterstützen. Über die detaillierten Ziele des neuen Fonds wollen Weltbank, EU und weitere Sponsoren binnen eines Jahres verhandeln. Ivan Veselý, Vorsitzender der tschechischen Roma-Vereinigung Geno, Mensch, und Vertreter in der Internationalen Roma-Union, hält den angekündigten Weltbankfonds für vielversprechend.
Konkret werden die Roma wie alle anderen Menschen auch theoretisch die Möglichkeit haben, von den Programmen der Weltbank zu profitieren, um ihre sozialen Probleme und ihre Wohnfragen zu lösen.
Gelder für Projekte, die sich mit der Situation der tschechischen Roma beschäftigen, wird im September die tschechische Stiftung zur Entwicklung der Bürgergesellschaft NROS vergeben. Insgesamt stehen dafür 925.000 Euro zur Verfügung, die nach Informationen der Stiftung auf etwa 25 Projekte verteilt werden sollen.
Wir bleiben beim Thema, kommen aber aus Budapest zurück nach Prag, genauer gesagt direkt in unsere Redaktionsräumlichkeiten hinein, denn die Internetredaktion von Radio Prag, die in täglicher Arbeit all unsere vielen Beiträge ins Netz stellt, damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch im World Wide Web die Möglichkeit haben, unsere Berichte zu verfolgen, gestaltet auch eine Website über die Roma in der Tschechischen Republik. Die Adresse www.romove.cz, Romove mit V geschrieben. Die Website hat gerade ein neues Design bekommen und auch inhaltlich gibt es einige Neuigkeiten. Für uns ist das Anlass genug, ausnahmsweise einmal in eigener Sache zu informieren. Dazu haben wir heute Jitka Bozinkova. Sie ist die Leiterin unserer Internetredaktion in unser Studio gebeten.
Jitka, wie und wann und mit welchem Ziel ist denn eigentlich dieses Projekt der Roma-Seite im Rahmen von Radio Prag entstanden?
Also die erste Internetseiten für die Roma-Minderheit entstanden 1997. In diesem Jahr, es war das europäische Jahr gegen Rassismus und das war der erste Impuls. Und der andere, das war große Immigrationswelle der Roma nach Westeuropa und nach Kanada.
Seit gestern haben diese Internetseiten ein neues Gesicht. Was ist der Grund dafür, dass ihr diese Seiten neu gestaltet habt?
Also Ziel war wieder der Abbau von Vorurteilen gegen diese Roma-Minderheit und gleichzeitig sollte den Roma geholfen werden, sich ihrer Identität bewusst zu werden. Und weil die Probleme im Zusammenleben nach wie vor existieren, haben wir uns entschieden, die Roma-Seite neu zu gestalten und auch inhaltlich zu erweitern.
Und was gibt es jetzt alles auf dieser Roma-Seite von Radio Prag zu sehen?
Aktuelles aus dem Leben der Roma, Informationen über Geschichte und Situation der Roma in der Tschechischen Republik, weitere Informationen über traditionellen Lebensart der Roma und auch verschiedene Fotos von kulturellen Veranstaltungen und auch vom Alltagsleben der Roma.
Ja, danke Jitka und für all diejenigen unter Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die einmal einen Blick auf die eben beschriebenen Internetseiten über die Roma in Tschechien werfen wollen, hier nochmal die Adresse www.romove.cz, Romove mit V geschrieben. Die Internetadresse von Radio Prag kennen Sie ja wahrscheinlich ohnehin, www.radio.cz. All jene Bewerber, die an einer tschechischen Universität studieren wollen, erfahren dieser Tage die Ergebnisse ihrer vorangegangenen Bemühungen. An tschechischen Unis müssen nämlich Aufnahmeprüfungen abgelegt werden. Wie es in dieser Hinsicht beim Studium der deutschen Sprache und der Philologie aussieht, das berichtet unser freier Mitarbeiter Martin Ježek.
Ein Bewerber hat das Aufnahmeverfahren ironisch beschrieben. Es sei keine Prüfung, sondern Probe. Man probiere aus, ob es klappt oder nicht. Ihr Glück wollte auch Mirka Stilipova aus Rokycany in Westböhmen probieren. Sie hatte gleich 3 Anmeldungen abgeschickt, eine davon an die Prager Germanistik an der Philosophischen Fakultät.
Bylo tam například, že teda byli tam jmenovaní spisovatelé a potom tam byli při řadě
In dem Test war mehrere Schriftsteller aufgelistet. Man musste dann das jeweilige Werk zuordnen. Das mag einfach klingen, aber es waren das keine bekannten Werke, von denen man in der Schule lernt. Es war etwas von Goethe da, irgendwas, was am Rande geschrieben hat. Das kannte keiner.
Eva Salzmanowar vom Lehrstuhl für deutsche Sprache an der Westböhmischen Universität in Pilsen berichtete, dass sich für das Lehramt Deutsch etwa 400 Leute beworben haben. Etwa jeder zweite wird aufgenommen. In allen Sprachfächern an den tschechischen Universitäten ist die Zahl der zurückgewiesenen Bewerben groß. Die Tatsache kommentiert Jana Hrbotická, Direktorin des kirchlichen Gymnasiums in Pilsen.
My je nemůžeme připravit na detaily a oni sami se na ty detaily také připravit nemohou.
Wir können die Schüler auch keine Details vorbereiten. Sie selbst haben auch nicht die Möglichkeit. Wenn die Prüfungskommissionen nach etwas besonders Speziellem fragen, brauchen sie halt nur einen Grund, um jemanden rauszuschmeißen.
Mirka Stilipová wäre mit dem Aufnahmeverfahren schnell fertig.
In Deutschland werden das Abiturzeugnis und andere Noten aus der Mittelschule berücksichtigt. Ich finde das gut, aber dazu müsste das Abitur in Tschechien einheitlich werden.
Und das war für heute unser Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Bei uns geht es nun weiter mit dem Thema Wein. Zugegeben, der Wein fristet hier, wenigstens im Vergleich zu anderen Ländern, eher ein Schattendasein. Denn Tschechien und vor allem der westliche Landesteil Böhmen ist, was die Getränkekultur angeht, eindeutig vom Bier geprägt. Dennoch gibt es hierzulande aber natürlich auch Winzer. Welche Auswirkungen wird der bevorstehende EU-Beitritt auf die tschechischen Weinbauern haben? Hören Sie dazu das folgende Wirtschaftsmagazin von Martina Schneibergova.
Die bekanntesten Weinbaugebiete der Tschechischen Republik befinden sich in Südmähren. Wein wird jedoch seit mehr als 1000 Jahren auch in Nordböhmen angebaut. Anlässlich einer Weinausstellung im nordböhmischen Litoměřice Leitmeritz bat ich einen Experten aus dem Bereich Weinproduktion, Professor Wilhelm Kraus, ans Mikrofon, um ihn nach der aktuellen Lage der tschechischen Winzer zu fragen. Professor Kraus ist an der Mendel-Universität für Land- und Forstwirtschaft in Brno-Brünn tätig und ist unter anderem auch Mitglied der Schweizer Weinakademie.
Herr Professor, Sie haben vorher gesagt, die tschechischen Winzer brauchen keine Angst zu haben vor dem EU-Beitritt, dass sie sich auch danach durchsetzen werden.
Ich glaube schon, weil unsere Weine in der Tschechischen Republik, hauptsächlich die südmährischen Weine, die haben ihre Beständigkeit. Die mährischen Weine haben ihr sehr gutes Image. Und zwar deswegen, dass in den letzten Jahren sich sehr viel geändert hat, auch in den Weingärten, da die Winzer begriffen haben, dass man nur von sehr gut ausgereiften Trauben die höchste Qualität bekommen kann. Und deswegen, wenn die Weingärten nicht mehr so viel angeschnitten, die Erträge sind mäßig. Wir haben einen jährlichen Durchschnitt nur 60 Doppelzentner pro Hektar. Und jetzt, in den letzten Jahren, haben wir auch die besten Sorten angepflanzt. Früher war es hauptsächlich nur Müller-Thurgau, Veltliner Green und die Sorte Welschriesling. Aber jetzt in der neuen Zeit hatte man am meisten ausgepflanzt Rheinriesling, dann Chardonnay, Sauvignon, Traminer. Und von den Rotweinsorten, hauptsächlich Blaufränkisch, etwas auch Cabernet Sauvignon, dann Zweigeltrebe und sehr viel auch unsere Neuzüchtungen. Die eine heißt Cabernet Moravia, das ist Cabernet-artige Sorte. und dann die Sorte Andre, das ist eine Kreuzung zwischen Blaufränkisch und St. Laurent, ungefähr wie Zweigeltreibe. Aber auch die Zweigeltreibe wurde sehr viel gepflanzt jetzt in den letzten Jahren.
Werden die mährischen Weine auch exportiert?
Momentan ist Export der tschechischen Weine nicht groß, aber wir hoffen, dass sich die Möglichkeiten dann besser öffnen werden, unsere Weine zu exportieren. Und wir hoffen, dass wir auch interessante Weine auf den europäischen Markt geben können und dass auch viele ausländische Touristen, die zu uns kommen, bei uns die Weine kennenlernen und dann werden sie vielleicht auch zu Hause solche Weine mal probieren wollen und ihren Freunden zeigen, wo sie waren und welche Weine sie dort getrunken haben. Und in den Weinbaugebieten Südmeerens ist jetzt schon sehr reger Verkehr, hauptsächlich der Zyklotouristen.
Könnte man das zum Beispiel mit der Lage der österreichischen Winzer nach dem EU-Beitritt vergleichen, weil die südmährischen Winzer kann man auch mit den Winzern in Österreich vergleichen. Die hatten keine Probleme.
Ja, ich glaube schon, man kann es und es ist vielleicht bei uns noch ein bisschen günstiger für unsere Winzer deswegen, weil von unserer Produktion können wir den Markt nur von einer Hälfte sättigen. Also wir müssen jährlich mehr als eine Hälfte, jetzt schon 60% unseres Verbrauches einführen von verschiedenen Ländern Europas. Und deswegen kann dieser Anteil, der jetzt neu kommt, noch immer vom Export mehr steigen und deswegen werden auch unsere Winzer die Gelegenheit dann haben, nicht nur zu Hause verkaufen, aber auch ihre Weine dann leichter exportieren und ich hoffe, dass es keine so großen Probleme machen wird. Aber selbstverständlich ist hier noch eine Reserve, weil unsere Leute mehr Bier trinken. Aber der Verbrauch steigt immer und es wird eine große Propagation für Weintrinken gemacht, aber die ist immer noch nicht genügend groß und wir hoffen, dass auch in diese Richtung wir mehr Mittel zusammen bekommen, weil wir für Export, die für Weintrinken und für Export unserer Weine mehr die Leute, ich will nicht sagen zwingen, aber motivieren werden.
Hat sich etwas in dieser allgemeinen Lage Ihrer Meinung nach schon verändert in den letzten Jahren? Früher hat man in einer Weinstube nur meistens zwischen Rot und Ausmehren. Hat sich in dieser Hinsicht das bedeutend verändert, Ihrer Meinung nach?
Es hängt ab von den Wirten, von den Leuten, welche die Winotheken haben oder den Chefs der großen Restaurants. Und das haben wir wahrgenommen und wir haben in Waltice, in Siedmern, eine Weinakademie gebildet. Und diese Weinakademie hat jetzt in den letzten 5 Jahren hauptsächlich die Aufgabe, Sommeliers auszubilden. Wir haben schon 270 Sommeliers ausgebildet in dieser Weinakademie und jährlich ist reges Interesse für weitere Kurse. Und diese Leute haben während 14 Tage, wo sie geschult werden, eine Woche im Herbst und eine Woche im Winter, begriffen, was das Wein ist, wie man ihn produziert, wie man ihn trinkt, wie man ihn verkaufen soll und so weiter. Und ich hoffe, dass es sehr viel geholfen hat. Aber man muss in diese Richtung immer noch sehr, sehr viel arbeiten und hauptsächlich auch in den Medien mehr über Wein sprechen. Und das sehen wir auch, wenn wir die Serie der Filme über Weinbaugebiete Europas gemacht haben, dass sehr viele Leute diese Serie zugeschaut haben und dass sie besser gelaunt sind, Weine zu kaufen und probieren und über Weine sich unterhalten und viele tun zu Hause Winotheken bilden und immer einen Kreis der Weinfreude bilden, so dass sehr viel schon besser getan wurde, als es früher war.
Soweit Professor Wilhelm Kraus von der Mendel-Universität für Land- und Forstwirtschaft in Brno.
Mit diesem Ausflug in die tschechische Weinwirtschaft sind wir mit unserer heutigen Sendung am Ende angelangt. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich am Mikrofon Gerald Schubert. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13.